Die EU-Verträge sind auf der Zielgerade. Schon im März will sie den Bundespräsident Guy Parmelin in Brüssel unterzeichnen. Wer gönnt im Spiel? Alle gegen die SVP? Bei der Halbierungsinitiative könnte es knapp werden. Jetzt ist bekannt worden, SRF benennt neu die Herkunft von ausländischen Straftätern. Aus Angst oder aus Transparenz? Und bei der Armee reiht sich Debakel an Debakel. Jetzt stellt sich die Frage, soll sie die Waffen in Europa statt in den USA beschaffen? Darüber diskutiere ich im Sonntag mit Yvonne Bürgin von der Mitte-Partei, Michael Graber von der SVP und Cedric Wermuth von der SP. Mein Name ist Patrick Müller. Das ist der Podcast zum Sonntag. Lust und Frust der Woche. Ich komme aus der Skiferie und hatte Zeit, die grandiosen Leistungen der Schweizer bei Olympia zu bestaunen und mich ab denen zu erfreuen. Franjo von Almen, einfach wahnsinnig. Und da bin ich ja selber alltag auf der Ski gestanden und eins war speziell. Die Wetterprognosen waren jeden Tag schlecht und das Wetter war jeden Tag gut. In Arosa zumindest hat fast immer die Sonne geschonen. Jeden Tag eine positive Überraschung. Psychologisch natürlich das Beste, was passieren kann. Yvonne Bürgin, Ihre Freude, Ihre Frust von dieser Woche?
Also der Frust ist sicher einfach der unsägliche Skandal mit dem Jeffrey Epstein. Ja. Also ich vertrage es fast nicht mehr. Und es geht mir nicht um die einzelnen Namen, die jetzt da rausgesucht werden in diesen Akten, sondern um das grosse Ganze. Also jahrelang hat niemand zuhören. Und es zeigt auch strukturelle Probleme von unserer Gesellschaft. Also wer Macht und Geld und Status hat, dem glaubt man, dem hört man zu. Und die Opfer haben einfach keine Stimme. Und dass das so lange gegangen ist, dass es jetzt endlich ans Tageslicht kommt, das ist mein grosser Frust. Und um so Sachen zu verarbeiten, meine Lust dann, habe gestern am Klavierkonzert wieder mal meine Seele, ein bisschen Balsam für meine Seele gebraucht. In einer Kille, das war ein Klavierkonzert, begleitet mit einer Lasershow. Und das hilft mir dann, um mal wieder ein bisschen mich erden und oben runterzufahren.
Sehr schön. Also, mir geht es ähnlich bei Epstein. Und überall weltweit kommen Politiker vor. Außer in der Schweiz ist eigentlich wie durch ein Wunder noch kein Parlamentarier in diesen Files aufgeteilt. Michael Graber, Ihre Frust, Ihre Lust.
Also der Frust von dieser Woche ist für mich einmal mehr Migros. Eigentlich ein Schweizer Traditionsunternehmen, das sich dermassen politisch wieder vertan hat, indem das ein junger Unternehmer, der sehr innovativ ist, unser Regal ist verbannt wurde, nur weil er seine Meinung hat gesagt, sehr sachlich, sehr faktenbasiert über das Asylwesen eine Analyse gemacht und gesagt, was das für horrende Kästen nach sich zieht. Und die Folge war, dass Migros das nachher in seine Regale genommen hat. Gerade Migros als Genossenschaft, die eigentlich ein bisschen pluralistisch sein soll und das euch mit dem ein bisschen kokettiert und Werbung macht, wie Migros gehört uns allen und so. Aber wenn es dann um politische Meinungen geht, die der Migros nicht so passt und der ist dann nicht so weit hergeholt mit der Demokratiefreundlichkeit. Das ist sehr, sehr bedürlich.
Sie können sich jetzt nicht wehren, darum sage ich rasch, was Sie gesagt haben. Sie haben gesagt, dass sich mit ihrem Werteverständnis eigentlich nicht frei war.
Okay. Genau, einfach ein objektives Video.
Uns erfreulicher?
Die Lust von der Woche die kommt erst direkt nach der Sendung. Ich gehe nachher noch zusammen mit meiner Partnerin ans Herbert Grönemeyer-Konzert. Und das ist sicher das 30. Mal, wenn ich der Herbie gesehen und er ist zwar sehr, sehr linkspolitisch, aber er macht so gute Musik, dass das wirklich keine Rolle spielt.
Lieblingssong?
Ja, da gibt es sehr viel. «Halt mich», «Dir Weg», also da gäbe es «Bochum», allerlei, ja.
Gut, also links in der Musik, rechts in der Politik. Gehen wir wieder links in die Politik, Cedric Wermuth.
Ich hoffe natürlich vor allem, der Herbert Grönemeyer färbt ein bisschen ab auf den Michael Graber, würde ihm gut tun, politisch. Aber meine Lust ist zwar, ehrlich gesagt, ich habe mich über das Internationale Olympische Komitee unsäglich aufgeregt, den Umgang mit ukrainischen Sportlern, die protestieren gegen den Massenmord, den Putin veranstaltet, das geht nicht. Aber sportlich bin ich auf der gleichen Seite. Ich durfte einen Match von den Frauen in Milano schauen, von Frauen Eishockey-Nazi und einen von den Männern. Beide einen Dämpfer gehabt. Zuerst Finnland-Niederlage bei den Frauen, Männer gegen Kanada. Und jetzt haben sich beide wieder aufgerappelt. Sensationell. Finnland geschlagen 1-0 und heute Tschechien. Und ich finde, das Mentale, oder sich nach einer Niederlage wieder aufstellen, das beeindruckt mich extrem. Hätte ich gerne auch mehr davon im Leben, dass ich das manchmal so könnte. Frust kann ich mich anschliessen. Epstein-Files, ich finde das unglaublich. Und das ist wirklich, oder, das ist nicht irgendwer, das ist die absolute Elite von Europa, Amerika, wo man die Leute, die man auf der Titelseite hatte, die grossen Unternehmer, Elon Musk, alle gesagt haben, das ist die Zukunft von der New Economy, Spitzenpolitiker. Und ich finde, das stellt schon Fragen. Einerseits, wie gehen wir als vor allem Männer, mit Frauen um in der Gesellschaft? Was hat das mit uns zu tun? Tragen wir eine Verantwortung? Und ich zumindest kann nicht für andere reden, muss sagen, ja, man muss sich das fundamental überlegen. Was hat das mit uns zu tun? Ich glaube, niemand kann sich vor dem verstecken. Und das andere ist Katastrophen, auch finde ich, für die Demokratie ist, da benimmt sich superreiche Elite nicht nur daneben, sondern ist pädophil, kriminell über Jahrzehnte. Man lässt den Opfern der Frauen nicht zu. Und jetzt sieht es so aus, die kommen außer ein paar symbolischen Rücktritt wahrscheinlich straffrei davon. Und das ist eine Katastrophe. Das haben wir in vielen Fällen, dass gerade die, die sich das leisten können, davon kommen. Ich erinnere daran, ganz einen anderen Bereich, den es nicht vergleichen. In den letzten 20 Jahren zwei riesige Bankencrashs, kriminelle Banker, die das Land fast an die Wand gefahren haben. Alle von denen sind mit Millionen Boni weg. Das Parlament schaut weg und es passiert gar nichts. Und das ist verheerend für die Glaubwürdigkeit.
Also, wäre auch ein Sonntagthema, Epstein. Aber ich glaube, es wäre insofern langweilig, als alle gleicher Meinung werden, gehe ich doch schwer davon aus. Darum gehen wir zum ersten Thema, wo kontroverse Meinungen sind, Wettbewerb der Meinungen. Der EU-Vertrag bereits im März soll der Bundespräsident Guy Parmelin auf Brüssel reisen, um den EU-Vertrag zu besiegeln.
In der Schweiz schliessen sich die Reihen zugunsten der neuen EU-Verträge. Der Bundesrat gestaltet den Kündigungsschutz so, dass Arbeitgeber und Gewerkschaften zustimmen. Damit zeichnet sich ab, abgesehen von einigen Abweichlern in anderen Parteien, kämpft die SVP allein gegen ein Verhandlungspaket mit Brüssel. Die Volkspartei warnt vor einem Souveränitätsverlust für die Schweiz. Die Befürworter sehen wirtschaftliche Vorteile. Die neuen EU-Verträge gehen demnächst ins Parlament. Das letzte Wort hat das Volk.
Ja, Yvonne Bürgin, die Mitte-Partei unterstützt das EU-Paket. Man hat Gewerkschaften nicht an Bord. Jetzt tut man sie sozusagen kaufen mit einem Kuhhandel, oder, beim Kündigungsschutz. Ist das ein Krott, den sie schlucken können, oder etwas, das sich etwas wehtut, wenn man sich so ein bisschen überlegt, was man da eingeht?
Also Mitte steht grundsätzlich den bilateralen drei positiv gegenüber. Aber wir haben in der Vernehmlassung diverse Punkte auch offengelegt. Also vor allem die innenpolitische Umsetzung, die ist jetzt wichtig. Und die parlamentarische Arbeit geht erst los. Ich bin natürlich froh, hat der Bundesrat jetzt doch einige Punkte aufgenommen. Eins ist eben die Massnahme 14.
Ich finde sie gut.
Wo jetzt sicher in die richtige Richtung geht. Die haben wir auch kritisiert in der Vernehmlassung. Wir haben gefunden, das geht so nicht. Jetzt tönt es besser. Ich glaube, man hat es gut korrigiert. Müssen wir aber zuerst noch anschauen. Und was wir auch immer gesagt haben, was extrem wichtig ist, ist das sogenannte Decision Shaping, also dass das Parlament auch mitreden kann. Jetzt sind wir ja nicht am Tisch in Europa. Wir müssen zum Teil einfach schlucken. Wichtig wäre, dass wir nachher auch mitreden können, wenn Anpassungen kommen bei Verträgen, dass das Parlament einbezogen wird, aber auch Kantone oder auch Institutionen. Und da hat der Bundesrat jetzt auch das mal verbessert. Aber wie gesagt, die parlamentarische Arbeit geht erst los im März. Und dann müssen wir die Korrekturen innenpolitisch machen. Und dann hoffe ich, wir müssen ja das gleich auch noch am Volk verkaufen. Also es ist nicht einfach jetzt alle gegen die SVP. Man muss auch noch am Bürger und den Bürgerinnen verkaufen. Und da sind die Lohnschutzmaßnahmen wichtig. Und die Korrektur bei der Massnahme 13 ist sicher jetzt mal ein Schritt in die richtige Richtung.
Aber es ist noch erstaunlich, was für eine Bedeutung die Lohnfrage, der Kündigungsschutz, ist eigentlich mehr ein Kündigungsschutz überkommen. Es geht ja nur um den Kündigungsschutz von Arbeitnehmervertreter in den Unternehmen. Und zwar nur um 2% von allen Unternehmen, sagt er, Wermut. Also, man kann sich schon fragen, lohnt sich die Linke oder die Gewerkschaft so einfach wegen 2% von allen Firmen jetzt da für die Verträge reinholen?
Also, ich bin einverstanden. Ich finde, Gewerkschaft und auch wir haben uns ehrlicherweise sehr grosszügig gezeigt in diesen Verhandlungen. Wir haben einen enormen Schritt gemacht. Ich erinnere daran, die Ausgangsposition ist, dass wir gesagt haben, eigentlich sind wir der Meinung, der Lohnschutz sollte gar nicht Bestandteil sein von der gemeinsamen Regelung. Also, muss völlig autonom in der Schweiz passieren. Wir haben dann gesagt, also gut, zur Suche von einer Lösung sind wir bereit, das aufzumachen. Jetzt gibt es die Massnahmen, die das sollen kompensieren. Die sind ehrlicherweise am absolut untersten Rand von dem, was wir akzeptieren können. Wir können sagen, okay, mit dem können wir glaubwürdig verteidigen, dass der Lohnschutz zumindest nicht noch mehr unter Druck kommt, als er das in der Schweiz heute ist. Und jetzt ist der Job, ehrlich gesagt, von der bürgerlichen Parteien, von den Arbeitgebern auf ihrer Seite, das auch mitzutragen. Ja, das ist zentral. Ich glaube, Europa ist kein Selbstzweck, sondern wir müssen beweisen, mit diesen Verträgen geht es den Menschen auf beiden Seiten der Grenze besser. Und dazu ist der Schutz von der Schweizer Hochlohnsituation, die Qualität ist von dem Land, ist ein ganz zentraler Faktor.
Und das ist eigentlich der Unterschied, Michael Graber, zum 2021, wo wir beim Rahmenabkommen Sie und die SP und Gewerkschaft sind auf eine Art im gleichen Boot waren, haben das dann scheitern lassen. Pierre-Yves Meyer ist im Albis Gütli auftreten von der SVP. Man sagt, das ist eine Art der linke Blocher. Und jetzt scheint es so, dass Gewerkschaften mit dem Zugeständnis beim Kündigungsschutz im klaren Ja-Lager sind. Das heisst, es ist eben doch jetzt alle gegen die SVP. Glauben Sie da, dass Sie das alleine können?
Also zuerst noch einmal, wenn man schon nur das kritische Votum von Cedric Wermuth gehört, betreffend Lohnschutz, ist das schon erstaunlich. Sie sind jetzt zwar dafür, aber ich meine, sie wählen in die EU, das ist das beim Parteiprogramm, und trotzdem ist man in dem Punkt Lohnschutz nur so kritisch. Also das zeigt eigentlich, dass das Narrativ alle gegen die SVP nicht stimmt und eigentlich von den EU-Turbos jetzt in die Runde geboten wird, ja, da ist nur die SVP dagegen. Aber in Tat und
also Sie haben das Gefühl, viele an der Basis sind dagegen?
Ja, euch das euch. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund ist gegen das Stromabkommen. Die Gebirgskantone, die Stellungnahme zum Stromabkommen, das ist vernichtend. Im Kanton Wallis tut die Kantonsregierung, wo zwei Mittevertreter sehr, sehr präsent sind, tut das Stromabkommen öffentlich sich dagegen stellen. Und da muss man einfach sagen, das ist der Grund gewesen, warum das man am Scheitern von 2021 überhaupt wieder in Verhandlungen ist getreten. Das war das Stromabkommen. Und jetzt will die Linke natürlich das ausklammern, weil man merkt, da gibt es Widerstand. Aber aktuell gibt es so einen geschlossenen, grossen Widerstand gegen die Verträge, gegen das Stromabkommen. Und das ist nichts von allen gegen die SVP. Und auch im Abstimmungsmodus ist nicht alles gegen die SVP. Eine Mehrheit von den Vernehmlassungsteilnehmern war für ein Ständemehr. Also, die Mehrheit der Teilnehmer von der Vernehmlassung haben gesagt, doch, wir wollen, dass die Kantone, das Stand euch mitreden können, wenn es nachher um die institutionelle Anbindung an die EU geht, indem man eben das EU-Recht automatisch übernimmt. Und das sind eben keine bilaterale Verträge, es sind nachher nicht mehr zweiseitige Verträge. Wir übernehmen das Recht einseitig, das gilt nachher als innerstaatliches Recht. Man hat keine Möglichkeit für ein Referendum. Und das gilt nachher gegenüber allen, auch gegenüber Drittstaaten, die nicht Vertragspartner sind. Darum sind das auch keine bilateralen Verträge.
Also, Imam Birgin, die Mitte-Partei ist angesprochen gewesen. Das ist im Wallis die stärkste Partei. Und offenbar ist es dann nicht so,
dass... Also, es gibt noch einige Knackpunkte. Ja. Was gesagt, das Parlament muss noch einige Knackpunkte lösen. Da ist sicher ein Stromabkommen. Aber wichtig ist für mich, wenn die SVP immer so schimpft über die dynamische Rechtsübernahme, was eben gut ist, ist eben das Decision-Shaping. Wir können nachher mit der EU an den Tisch hocken. Wir können frühzeitig mitreden. Und das ist uns wichtig. Das hat der Bundesrat jetzt verbessert. Das müssen wir jetzt auch noch schauen, was können wir dann wirklich genau. Aber wir müssen können mitreden. Bei Schengen, Dublin haben wir das auch schon können. Weil wenn wir einfach Nein sagen, haben wir auch keine Lösung. Weil wenn Europa nachher einfach ganz viele Gesetze übernehmen wir sowieso von der EU, weil wir gar nicht anders können. Wir können einfach Inseln sein in Europa. Wir müssen zusammen mit Europa das machen und das Decision Shaping frühzeitig an den Tisch hocken und können mit Europa verhandeln, ist für mich ein grosser Vorteil. Aber selbstverständlich gibt es innenpolitisch noch einige Knackpunkte. Der Lohnschutz ist jetzt mal eins, der auf gutem Weg ist. Stromabkommen ist das andere. Und da gibt es noch weitere Details. Ich habe es gesagt, im März fängt die politische Debatte an. Und wir haben in der Vernehmlassung auf 40 Seiten ausgeführt, was wir innenpolitisch noch schärfen
wollen. Ich Erstens,
es ist nicht alle gegen die SVP. Oder? Es ist einfach die SVP gegen die Schweiz. Das ist ja die Auseinandersetzung bei den Verträgen. Weil die Frage sich stellt, ist, isoliert sich die Schweiz in einer geopolitischen Situation, wo sie überall angegriffen wird, noch viel mehr? Oder stabilisiert sie vor allem auch die Arbeitsplätze, die Wirtschaftsbeziehungen, die KMUs, die auf dem Markt angewiesen sind, in einer Art und Weise, wo sie Wohlstand sichern? Also, das wollen wir nicht. Michael, du bist nicht dran. Das wollen wir nicht. Das ist mir schon klar, dass ihr das nicht wollt, weil ihr wollt wirklich den Wohlstand von dem Land mit allem, was ihr macht, zerstören.
Der Grund,
warum das Stromabkommen unter Beschuss gekommen ist, und sind wir auch sehr kritisch, übrigens nicht Teil des Kernpakets, ist natürlich,
aber sind ihr jetzt dafür oder dagegen beim Stromabkommen?
Das entscheiden wir am Schluss. In dieser Situation,
was sagt der Co-Präsident?
Jetzt, ja, in dem Moment, wie es jetzt gekommen ist, man muss einfach wissen, warum das so gekommen ist. Das hat natürlich bewusst der Bundesrat da Betrösti so schlecht gemacht, dass alle dagegen sind. Es gibt keinen einzigen Punkt von dem Abkommen, wo die ganzen Branchen betroffen sind, dagegen sind. Beim Strom ist das so, du hast recht, sind alle dagegen. Warum? Weil er versucht hat, das Paket zu boykottieren.
Wir haben im Strom nachher die institutionelle Anbindung. Wir haben im Strom die dynamische Rechtsübernahme. Die haben
sind Sie bereit, die Kamera zu sagen, welche Partei für die Liberalisierung des Stroms war?
Also von uns zu sein. Nur teilweise.
Ja,
nur teilweise.
Und ich
bin auch in der Kommission für Umweltplanung und Energie. Und das ist klar, dass eine Liberalisierung, eine totale Liberalisierung vom Strommarkt, wird grundsätzlich für den Konsument zu eurer Preis affären. Da sind wir sehr, sehr kritisch. Aber nur mal vielleicht zu dem, mit Verlaub, also mir folgt gesagt, kein Anständigungswort, was wir vorher gesagt haben, wegen der EU und wegen dem Wohlstand von der Schweiz. Wir haben den grössten Wohlstand auf dem Kontinent. Wir haben in jedem Punkt sie wird der EU überlegen, sei es pro Kopf gekommen, sei es Innovation, sei es Arbeitslosigkeit. Überall sie wird der EU überlegen. Und ihr sagt, wir wollen, dass die Schweiz quasi Schaden nimmt wirtschaftlich. Also, wenn wir wollen, so stark bleiben wie wir sind, dann müssen wir uns nicht nur näher an die EU anbinden, die alles falsch macht im Moment, was sie machen kann, die einen Rekord-Jugendarbeitslosigkeit hat, die ein Sinkens pro Kopf gekommen hat, die eine Zuwanderung hat, dass Europa nicht mehr erkennbar ist, die hohe Kriminalität hat. Wenn wir uns dem Europa noch näher anbinden wollen, dann wird es in der Schweiz nachher gleich aussehen, wie es in der Grossstadt von Europa aussieht, wie es in Stockholm aussieht, wie es in Paris aussieht, wie es in Berlin aussieht. Und das will ich nicht für das Land.
Ganz kurz noch eine Frage an Sie, Frau Bürgin. Diese Woche ist bekannt worden, wenn die Schweiz über 10 Millionen Initiativen der SVP abstimmt. Wenn man über die Aufträge abstimmt, ist noch nicht klar. Sie haben es erwähnt, das ist der parlamentarische Prozess. Jetzt wissen wir, im Juni wird abgestimmt über das. Wenn das angenommen wird, die Initiative, dann kann man eigentlich die EU-Diskussion eh vergessen. Oder wie sehen Sie das?
Ja, also ich sehe es auch so. Die Initiative 10 Millionen Schweiz ist ein grösseres Problem. Vor allem, es ist ja einfach ein Deckel. Also wenn die Schweiz die 10 Millionen erreicht, würde das quasi faktisch eine Kündigung von der Personenfreizügigkeit bedeuten. Und das wäre quasi auch eine Kündigung von der bilateralen Verträge. Also eigentlich sehr, sehr dramatisch. Wir haben ja einen Gegenvorschlag probiert, sind aber gescheitert. Aber wir werden natürlich gegen das ankämpfen.
Weil einige von den Medien sind
dafür. Migration. Nein, also wir sagen jetzt, das Problem nehmen wir ernst. Wir haben dichten Stress, wir haben volle Züge, das nehmen wir wirklich ernst. Dass die Schweiz einfach nicht mehr wachsen kann ohne Ende, finden wir richtig. Aber man kann nicht den Deckel machen und die Initiativen bieten keine Lösungen. Wir müssen über Lösungen reden, was können wir dann machen. Es braucht ein qualitatives Wirtschaftswachstum, wir müssen Innovation fördern und nicht einfach Wachstum über alles. Und über das müssen wir diskutieren. Also, die richtige Arbeitskräfte brauchen wir für unsere Konjunktur, weil sonst haben wir auch ein Problem in der Schweiz.
Sie können ins Land holen. Wenn wir Arbeitskräfte wählen, wir können dazu. Das steht in der Bundesverfassung. Wir können die Zuwanderung eigenständig steuern. Und wir haben jetzt schon ohne Personenfreizügigkeit
also,
ins Land holen.
Ich habe die 10 Millionen in Schweiz nur aufregen, wie sie den EU-Connex hat mit den Verträgen. Wir diskutieren dann nochmal separat über das diskutieren. Und die Abstimmung kommt dann im Juni. Aber schon in 3 Wochen ist die Abstimmung, und damit sind wir beim zweiten Thema, über die Halbierungsinitiative von der SRG. Und ausgerechnet jetzt, so kurz vor der Abstimmung, wird eine Praxisänderung bekannt vom SRF in einem heiklen Punkt.
SRF macht neu konsequent öffentlich, was für eine Nationalität ein Täter hat. Bisher war das Medienhaus zurückhaltend mit dieser Information, weil sie könnte Vorurteile gegenüber Ausländern fördern. Der Sinneswandel kommt nach einer Rüge der Ombudsstelle und kurz vor der Abstimmung über die Initiative, wo der SRG die Gebührengelder will kürzen. Mit der aktuellen Politik hat der Entscheid aber nichts zu tun, sagt SRF gegenüber CH Media.
Michael Grab, ich habe gesehen, wie Sie ein bisschen die Stirn gerunzelt haben beim letzten Satz. Das sage ich nichts miteinander zu, aber es ist ja noch interessant. Für einmal lobt die SVP die SRG und die SP hat die SRG kritisiert für den Entscheid. Wie beurteilen Sie das?
Ja, also das ist jetzt eine erste Folge oder ein Erfolg von der 200-Franken-Initiative schon vor dem Abstimmungsdatum. Dass die SP keine Freude an dem hat, das ist nachvollziehbar. Die SP gibt 820'000 Franken uns gegen die Initiative. Das ist ein Betrag, der jenseits von Gut und Böse ist. Ich wüsste nicht, dass die SVP ihrerseits je annähernd und so viel Geld für eine fremde Initiative von jemandem anders, von einer überparteilichen, von einem Komitee uns gegeben. Und das zeigt ja, wie die SRG politisch steht, nämlich wahrscheinlich eher auf der Seite von Cedric Wermuth. Darum gibt die Partei, wer präsidiert, 820'000 Franken uns. Und dass die SRG jetzt so kommt, das ist eigentlich schon sehr, sehr bedenklich, dass das so viel Druck hat gebraucht und erst jetzt kommt, weil die Journalisten sollten die Wirklichkeit berichten und geben, was so, und wiedergeben, was Sache ist. Und dass man das bis jetzt einfach nicht hat gemacht, das geht nicht, ist aber euch wieder verständlich, weil 75% von den Journalisten, mit den Frauen ist sogar 85%, gemäss einer Eigendeklaration politisch links stehen. Und dann ist das natürlich klar. Sie können ja nicht arbeiten und nachher politisch plötzlich rechts berichten, wenn sie eigentlich links sind. Und darum finde ich es eigentlich schon sehr, sehr fragwürdig. Jetzt probiert das er geht auch noch im letzten Moment, euch noch ein bisschen die rechte Basis abzuholen. Es ist eine gute Entwicklung, aber das müsste schon lange so sein. Und das ist die Pflicht von einem Journalisten, objektiv über die Wirklichkeit zu berichten. Und mit der Straftat kehrt halt zur objektiven Wirklichkeit, dass Ausländer in jeder Statistik, aber auch in jedem Gefängnis, ihr könnt schauen, überproportional vertreten
sind. Das ist dann nochmal eine separate Diskussion, aber Cedric Wiemu, das würde mich schon interessieren. Teilen Sie vielleicht sogar in dem Punkt, meine ich, von Herrn Graber, dass das eine Art eine Reaktion ist auf die Initiative? Oder Ihre Parteikollegin Tamara Funicello hat gesagt, die SRG fällt auf ein populistisches Ablenkungsmanöver der extremen Rechten rein. Also ein Zugeständnis, einverstanden.
Ich meine, ich bin nicht in dem Entscheidungsraum gewesen, zum Glück, aber ich gehe davon aus, dass man muss mir ehrlicherweise nicht erzählen, wir wissen nicht bei der SRG, dass in 3 Wochen die Abstimmung stattfindet. Und das ist der Erfolg seit Jahren von der Rechten, muss man ehrlicherweise sagen. Die SRG ist massiv nach rechts gerutscht. Das sieht man in der ganzen Programmgestaltung.
Wo machen Sie das fest?
Ja, wenn Sie schauen, welche Themen behandelt werden, wie nah man an den Wirtschaftsführer in diesem Land ist, wie brav man mit der SVP
umgeht. Trotzdem geben wir 820'000
aus. Und der Unterschied ist, oder, natürlich geben wir viel Geld aus zur Rettung der SRG. Wir glauben, die demokratische Infrastruktur ist zentral. Sie lassen sich von den Banken zahlen und verhindern eine schärfere Regulierung
also der Banken. Ist weniger von der Gewerkschaft.
Das ist der Unterschied. Wir kämpfen für etwas, was gut ist für das Land, das Land zusammenhängt. Sie kämpfen dagegen. Ich glaube schon, dass der Entscheid übrigens inhaltlich problematisch ist. Das ist so. Es gibt so eine Scheingenauigkeit. Übrigens, die Daten gibt es ja alle. Ich muss jetzt nicht mehr so die polizeiliche Kriminalstatistik liest das im Detail auf. Man weiss das alles. Aber das Problem ist, es führt zu einer Scheingenauigkeit, die extrem gefährlich ist. Und ich kann das mit einem Beispiel klar machen. Oder? Wir haben vor ein paar Jahren den Fall gehabt von einem Kantonsratsmitglied von der SVP in der Schweiz, der Bernhard Diethelm, der verurteilt wurde, weil er eine Sexarbeiterin misshandelt hat. Einer von 33, damit 3% der SVP-Fraktion in der Schweiz damals ist kriminell gewesen. Es wäre völlig absurd, jetzt zu sagen, man muss alle SVPler wegen dem generell verdächtigen. Das hat ja nichts mit dieser Parteimitgliedschaft zu tun. Und das Gleiche
ist
bei Nationalitäten. Das Gleiche ist bei Nationalitäten. Es gibt so eine Scheinsicherheit. Man hat das Gefühl, man weiss etwas. Aber was man denn mit dem kann machen, politisch, um eine zukünftige Tat zu verhindern, haben wir noch nie jemanden erklären.
Jetzt, die Mitte-Partei ist klar gegen die Initiative. Aber ich habe eine Umfrage studiert. Mit der Basis ist doch ein gutes Viertel tendiert zum Ja. Das heisst, ist vielleicht so eine Massnahme, wie wir sie jetzt gehört haben, die Täternennung, dass das hilft, auch bürgerliche Kritiker oder Gegner von der SRG ins Boot zu holen?
Ich finde, die Diskussion über den Zeitpunkt finde ich jetzt ein bisschen müssig, weil ich glaube, die SRG, was sie gemacht hat, ist einfach die aktuelle politische Debatte aufnehmen. Es ist ja so, gerade im Kanton Zürich hat ja 2017 die Stadtpolizei mal verboten, dass man Täterherkunft nennen darf. Das hat dann zu einer Initiative geführt im Kantonsrat. Und dann hat das Volk 2021 im Kanton Zürich einem Gegenvorschlag zugestimmt, dass die Polizei, die Kantonspolizei und die Stadtpolizei Täterherkunft dort, wo nötig, natürlich schon mit Augenmass soll nennen. Und wir haben jetzt die Debatte auch ja in Bern gehabt. Und ist im Vorstoss ja auch überwiesen worden. Und ich glaube, alles, was die SRG jetzt macht, wenn es die Polizei schon nennt, warum soll man es dann nicht auch in der Berichterstattung machen? Ich glaube, der Zeitpunkt ist jetzt eher zufällig, weil sie gerade ihre Leitlinie überarbeitet und da jetzt einen Konnex finden, ob jetzt das mit der Abstimmung zu hat oder einfach eine Anpassung ist. Die aktuelle Debatte, ich finde es richtig, dass man Alter, Geschlecht und Herkunft nennt, wenn es irgendwo wichtig ist, nicht immer, sondern es muss im Konnex stimmen. Und das ist die aktuelle politische Debatte. Und ich würde jetzt da nicht zu viel über den Zeitpunkt dem nicht zu viel Wert
geben. Aber es ist noch interessant, was du vorher gesagt hast. Du suggerierst ja, dass Ausländer nicht überproportional vertreten sind, wenn es um schwere Gewalttaten geht. Und das ist so. Es gibt deutlich, du kannst jede Statistik anschauen, aber am einfachsten, du gehst ins Gefängnis schauen, 70-80% der Gefängnisinsassen sind Ausländer. Und das sind nicht Schweizer. Und nachher kann man nicht einfach kommen und sagen, ja, das ist eine verzerrte Darstellung. Ich weiß schon, die SP, weil die am liebsten alle Einbürger und nachher kann der Cäsar sagen, es waren alle Schweizer. Das sehe ich schon. Aber die Realität, und das ist das Bundesamt für Statistik, das ist mit deiner Bundesrätin, mit der Elisabeth Baumschneider, die Statistiken sind da. Der Nationalratskollege von Ister, Pascal Schmidt, hat eine sehr interessante Anfrage gestartet. Das ist gerade die letzte Beantwortung. In häuslicher Gewalt ist es sogar so, dass ausländische Frauen gewalttätiger sind als Schweizer Männer. Also ausländische Frauen neigen eher zu häuslicher Gewalt zu begehen.
Jetzt kommen wir ein bisschen ab vom Thema.
Das ist einfach zentral. Nein, und um das geht es
ja. Aber das geht jetzt nicht. Aber kurze Replik, noch sagt der Quermut.
Ich glaube, das Zentrale ist aufgelistet worden jetzt gerade. Und das ist das, wo mir Sorgen macht, einfach, dass man sich da eine Illusion macht. Oder die, von Bürger jetzt gesagt Herkunft, wir wissen heute, mit Nationalitäten, Kriminalität nichts zu tun. Sondern die Frage ist, gut, unter welchen Umständen etc. Und das heisst, da werden ganz viele Leute, die in der Schweiz aufgewachsen sind, die einen anderen Pass haben, fast ein Drittel der Schweizer Bevölkerung, die hier lebt, hat einfach eine andere Nationalität, werden plötzlich als Ausländer erschienen. Wir haben vorher von den Epstein-Files geredet. Wem bringt es etwas, sagen, das sind alles Amerikaner? Das stimmt.
Aber kommen wir wieder auf Politik zurück, wo jetzt Abstimmung haben wir nicht über die Statistiken, sondern über die SRG. Und einfach noch eine Frage an Sie. Ja. Sie haben gesagt, die SRG verdient Unterstützung. Sie spenden als Partei viel Geld. Warum erklären Sie sich eigentlich in den Umfragen? Ist es relativ knapp? Bis es dann rauskommt, werden wir sehen, 3 Wochen. Wie kann das sein? Die SRG hat eigentlich einen guten Lauf. Wir haben Lauberhorn gehabt, wir haben jetzt Olympia, wo sie brilliert, oder? Letztes Jahr ESC. Wie erklären Sie sich, dass es so einen hohen Anteil, fast 50% in den Umfragen, momentan für die Halbierung ist, wo tatsächlich einer gegen alle ist, nämlich sind alle Parteien dagegen, nur die SVP ist dafür. Wie kann das sein?
Also ich mache nicht Politik auf Grundlage von Umfragen, das ist mir gesagt, relativ egal, sondern wir versuchen jetzt, Menschen davon zu überzeugen, dass es für die demokratische Infrastruktur wichtig ist, dass wir übrigens starke Private haben, wie da, und eine starke öffentliche Rechtliche, die uns kontrollieren. Wir sehen in allen Ländern, wo die Mediensysteme zerschlagen worden sind, dass sich die politische Elite schamlos bereichert, weil sie niemand mehr kontrolliert. Und das will ich nicht. Ehrlich gesagt, für mich ist das unangenehmer. Als Nationalrat wäre es einfacher. Wir hätten noch eine Medien, die kein Geld haben, zum Recherchieren. Das ist aber für die Demokratie falsch. Wir müssen die Argumente jetzt auf die Straße bringen, zu den Leuten. Ich bin überzeugt, am Ende gewinnen wir auch, weil die SRG der Ort ist, wo man Olympia noch schauen kann.
Und Ihre Wahrnehmung, kurz, Frau Bürgin, Sie haben gefragt,
ich gebe auch nicht so viel auf Umfrage, aber ich glaube auch, dass wir das gönnen, dass es Nein gönnen. Vor allem eben auch der Sport ist für mich etwas vom Wichtigsten.
Sein, oder? Nein, warum ist es so knapp?
Ich glaube, die 2 Umfragen sind immer vor der Kampagne. Und jetzt ist wirklich eine Kampagne gelaufen. Also gerade so Aussenaufnahmen, Skirennenfilme oder auch ein Schwingfest, das wird man nicht mehr übertragen. Und wenn die SVP sagt, da lange da 200 Franken, ist es einfach nicht ehrlich. Man muss nachher Abonnement haben. Man muss nachher Sky Sport und alles. Ich glaube, am Schluss wird es teurer. Ihr sagt, man spart 100 Franken. Ich sage, es wird teurer. Für alle Sportfans wird es teurer, weil es nachher für jede Sportart ein extra
Das kann man natürlich nicht so lassen. SRG betreibt aktuell 17 Radiosender. Ich weiß nicht, warum in aller Welt SRG 17 Radiosender muss betreiben. Nachher wird ständig gesagt, das ist wichtig für die regionale Abdeckung und so mit den Korrespondenten. Im redaktionellen Teil tut SRG systematisch gegen die Rand- und die Bergregionen Berichterstattung machen. Natur hat der Wolf hochstilisiert zum Wappentier von der SRG gegen die Berggebiete. Der Wintertourismus wird kritisiert, scharf kritisiert mit der ganzen Klimaberichterstattung. Die Industrie, die sehr wichtig ist, im Wallis, im Bündnerland und so weiter, hat man kaputt gemacht mit Umweltberichterstattung. Also das SRG ist im redaktionellen Teil sehr, sehr stark gegen die Randgebiete. Und nachher hast du vorher gesagt, ich muss jetzt das gleich noch ausführen. Du hast gesagt, es geht nicht, dass man sich hier bereichert und so weiter. Warum bräuchte ein Susanne Wille einen Lohn von über 500.000 Franken höher als ein Bundesrat? Warum kann sich der Eigentümer von Seraphen, ein Welschen, ein Multimillionär, 6 Millionen Dividenden ausschütten, die mit diesen Seraphengebühren gezahlt werden? Das ist doch einfach in keinem Verhältnis. Es hat Geld in Hülle und Fülle, ein Schwingfest zu übertragen.
Also, es kostet fast nichts. Nicht die ganze Debatte wiederholen.
Da müssen wir nicht
unberechte
Zahlen.
Aber wirklich, also nachher müssen wir weitergehen.
Sehr ein sehr ehrliches Statement gewesen, oder Michael Graber geht zum Inhalt. Sie wollen der SRG können verbieten, was sie das sagen. Sie darf offenbar die Wahrheit über die Klimakrise nicht mehr sagen. Sie darf sich nicht kritisch mit der Politik in bestimmten Regionen auseinandersetzen. Das ist das Ziel der SVP. Sie will es wie den USA, wo die Superreichen wie Elon Musk einfach diktieren, die rechte Agenda. Darum haben wir die SRG einen Ort, gibt, der objektiv berichtet, statt zusammen mit starken Privaten, was mir sehr wichtig ist.
Also, wenn wir jetzt noch den Wolf ins Spiel bringen, dann können wir die Sendung abbrechen, weil dann geht es nur noch um das. Wir müssen da etwas über ein ganz wichtiges Thema reden, nämlich über die Armee. Die Schweizer Armee sollte eigentlich aufrüsten, kommt aber nicht vom Fleck. Der Unmut in der Politik nimmt zu.
Gerade mehrere wichtige Rüstungsbeschaffungen sind nicht auf Kurs. Das zeigt die neueste Analyse vom VBS unter dem Bundesrat Martin Pfister. Projekte verzögern sich und werden teurer. Besonders betroffen die Luftverteidigung, also Kampfjets, Luftraumüberwachung und bodengestützte Luftabwehr. Der Handelspartner USA erweist sich als unzuverlässig. Allen voran die Linken fordern den Abkehr von Amerika, die Schweiz soll mehr zu Europa einkaufen.
Ja, Cedric Wermuth, Martin Pfister, der Verteidigungsminister, ist das Wochenende in München auftreten, an der Sicherheitskonferenz. Er hat sich rechtfertigt erklären, warum die Schweiz so wenig, 0,7% vom BIP, für die Armee ausgeht. Als überzeugte Europäer müssten sie doch für eine massive Aufrüstung sein, damit die Schweiz ihren Beitrag in Europa leistet. Tut sie aber nicht.
Also wir haben jetzt gerade auf Initiative der SVP einen Vorschuss überwiesen, der den Ausbau von der Zusammenarbeit mit Europa auch im Sicherheitsbericht.
Da bin ich rede völlig, vom Geld, vom
Budget.
Er ist kritisiert worden, wie die Schweiz zu wenig Geld hat für die Armee.
Ja, also das wäre jetzt neu, dass wir uns daran interessieren, was andere Rüstungsindustrien da wollen. Logisch, wenn die in der Schweiz mehr verkaufen, das verstehe ich.
Aber
mein Problem ist das. Ich bin völlig einverstanden anzuschauen, was braucht eine glaubwürdige Armee. Aber wir sind das einzige Land, das es geschafft hat, 4 Jahre nach der Vollinvasion von Russland in der Ukraine eine unglaubwürdigere Armee zu haben als vorher. Warum? Wir haben vor Jahren gesagt, rühren nicht einfach Milliarden in den Laden und decken damit Probleme zu. Das Parlament hat weggeschaut. Wir wollten nicht hinschauen. Jahrelange Misswirtschaft. Ich erinnere daran, dass das Departement uns fadengrad alle angelogen hat, dass der Fixpreis beim F-35 angeht. Wir haben eine Inkompetenz und eine Missachtung vom politischen Willen, die grotesk ist. Es ist Steuergeldverschwendung.
Ich also Sie haben jetzt vornehm, haben Sie nicht Ross und Reiter genannt. Das ist natürlich Viola Amherd gemeint, beim Fixpreis also vom F-35.
20 Jahre SVP-Misswirtschaft und dann leider...
Die SP blendet einfach aus, dass wir jahrelang von der Friedensdividende gelebt haben und die Armee einfach zu Tod gespart hat. Weil man hat das Gefühl, wir müssen ja der Armee nicht mehr so viel Geld ausgeben. Die soziale Wohlfahrt ist gestiegen. Bei der Armee hat man gespart, das hat man können, weil man hat gedacht, Sicherheit, das ist ja klar, wir werden nie mehr angegriffen. Und der Krieg in der Ukraine hat völlig eine neue Situation gebracht. Und dann hat das Parlament etwa 2, 2,5 Jahre gebraucht, bis wir gemerkt haben, ups, wir sollten vielleicht doch ein bisschen mehr Geld ausgeben. Wir haben uns dann irgendwann auf das 1% BIP bis 2032 entschieden. Aber wir sind viel zu langsam und die Kriegsführung ändert vorzu und das ist natürlich jetzt auch ein Problem. Den F-35 haben wir bestellt, dass jetzt die teuer werden kann, also dass Trump oder in Amerika alles teuer wird, können wir nicht viel dafür und das ist Angebot und Nachfrage. Wegen dem Krieg ist alles teuer geworden, das kann man nicht negieren. Was wir brauchen, das möchte ich schon sagen, sind die ganzen IT-Kosten, aber die sind nicht nur bei der Armee, da gibt es dann noch andere Departemente, die auch grosse
Baustellen haben. Wir haben F-35, wir haben die Flugabwehr, Patriots kommen nicht, oder? Das Abwehrsystem von Amerikanern, einfach St. Nimmerleins-Tag verschoben. Müssen wir jetzt in Europa statt in den USA, also, wo sie ja Verbündete
zusammenstellen? Schon nur die Fragestellung ist ja sehr speziell. Europa ist kein Sicherheitsbündnis, Europa hat keine Armee, man kann nicht in Europa etwas kaufen.
Aber Frankreich hat ein Abwehrsystem.
Und die F-35 zum Beispiel, 500 F-35, werden aktuell von europäischen Ländern in den USA bestellt. Also sogar die europäischen Länder bestellen ihre Flugzeuge in den USA. Und das war der Ueli Maurer, der zweimal wollte, dass man ein europäisches Flugzeug kauft, nämlich im 21. der Gripen von Schweden. Und er wollte, dass man den Rafale kauft, nachher als, von Frankreich, nachher als Finanzminister. Und das mit Gegengeschäften verknüpft. Aber da ist der Bundesrat nicht drauf eingestiegen. Da ist man mit dem Kopf durch die Wand. Und schon 2022 hat die DFK, die Eidgenössische Finanzkommission, gesagt, unter einer Linko-Führung hat der Direktor gesagt, da Achtung, das ist kein Fixpreis. Und das war damals nicht mit dem Trump, das war mit der Biden-Regierung. Das müssen wir einfach auch noch mal festhalten. Und darum finde ich es schon ein bisschen grotesk. Man kann nicht Europa, es hat nichts mit Sicherheit zu tun, hat nichts mit der Armee zu tun.
Muss der Wettkampf der Meinungen abpfeifen, weil die Zeit ist um. Über das Thema werden wir sicher noch ein paar Mal diskutieren. Danke vielmals, Ivan Bürgin, Cedric Wermuth, Michael Grab für die engagierte Diskussion und Ihnen daheim fürs Zuschauen. Es geht weiter mit den News. Einen schönen Abend und morgen einen guten Wochenstart.